Ein Veranstaltungssaal in einem Düsseldorfer Tagungshotel, unweit des Hauptbahnhofes. Grau gemusterter Teppichboden, goldumrahmte Stühle. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat zu einer zweitägigen Tagung geladen. Von Rechten nichts Neues, fragt sie.
Und das Neue ist, dass Wehret den Anfängen gestern war.
Auf einer Bühne am Rednerpult steht Maja Bechler. Klein und zierlich wirkt die Frau. Ihre dunklen Locken hat sie streng zurückgebunden. Maja Bechler ist Leiterin des Fachbereichs Extremismus bei der Bundeszentrale für politische Bildung. 300 Gäste sitzen vor ihr. Sie kommen aus den Bereichen Wissenschaft und Bildung, aus Behörden, der Zivilgesellschaft und staatlichen Institutionen.
In Anbetracht dessen, dass es mancherorts eine große Bereitschaft gibt, Parteien am Rechten und zum Teil gesichert rechtsextrem ranzuwählen, ist es umso wichtiger, Allianzen zu schmieden und zusammenzustehen, um einfach das Gefühl zu vermitteln, dass man Krisen, Kriegen und dem Rechtsruck in Europa ausgesetzt, aber dennoch nicht allein ist.
Die Debatten über die Gefahren von rechts, die in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit geführt wurden, sie laufen hier in Expertenkreisen schon seit Jahren.
Fantastic. Thank you so much.
Die Politikwissenschaftlerin Daphne Helikiopoulou von der Universität von York in England kommt auf die Bühne. Schwarzes Jackett, langer Rock, Stiefel. Wie stark sind die Rechten in Europa? Das ist ihr Thema. Während ihres Vortrags läuft sie viel hin und her, gestikuliert und zeigt auf zwei große Bildschirme neben ihr. Dort leuchten jetzt Europakarten auf. Etliche Länder sind dunkelblau hervorgehoben. Vox, Lega, AfD steht in ihrer Mitte.
So these parties are not only increasing their performance, they're actually legislating and making policy.
Rechte und rechtsextreme Parteien sind in vielen europäischen Ländern längst in Regierungsverantwortung, sagt Daphne Helikiopoulou.
So this is a reality. It's happening.
Es passiert. Und Deutschland bilde keine Ausnahme.
I'm sorry to say, you're not unique in that respect. And you're not the only guys with the far right around.
Die Berührungsängste mit den Rechten nehmen ab. Seit Jahren, sagen die Expertinnen auf der Bühne. Die Gäste nicken.
Ich bin mobile Beraterin gegen Rechtsextremismus in Berlin. Und daher sind wir mitten im Sturm.
Bianca Klose steht mit zwei Kolleginnen am langen Buffettisch. Es ist Mittagspause und laut. Man muss nah beieinander stehen, um sich zu verstehen. Die Teilnehmenden unterhalten sich angeregt über die Szenarien der Eröffnungsvorträge. Wie schlimm ist es bei dir, fragen die einen. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht, erzählen die anderen. Bianca Klose schüttelt ihre langen blonden Haare. Seit mehr als 2 Jahrzehnten kämpft sie schon gegen Rechtsextremismus. Als Geschäftsführerin der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus leitet sie ein Team von 15 Menschen. Hinter der Beratung steht der Verein für demokratische Kultur in Berlin. Die Finanzierung kommt unter anderem vom Land Berlin.
Jetzt ist sozusagen ein Kipppunkt, an dem wir nicht nur schielen sollten auf die Demokratiefeinde. Wir sollten nicht nur sozusagen in der Reaktion bleiben, sondern wir sollten uns in die Aktion kommen und schauen, wie verfasst die Zivilgesellschaft ist in der Auseinandersetzung mit den genannten antidemokratischen Phänomenen.
Reagieren auf den Rechtsruck. Aber wie? Was macht rechtsextreme Gruppen so attraktiv? Manche Menschen bleiben dort ein Leben lang, radikalisieren sich und rutschen immer tiefer hinein in die Szene. Andere merken, dass es eine Sackgasse ist. Sie wollen umdrehen. Nur, wie finden sie den Weg raus aus der Szene? Das frage ich mich auf meinem Weg zum nordrhein-westfälischen Innenministerium in Düsseldorf. Ich habe einen Kontakt bekommen zu einem Aussteiger aus der rechtsextremen Szene. In wenigen Minuten werde ich ihn treffen. Wie wird er aussehen? Wird er bedrohlich wirken? Unsympathisch? Hart? Der Kontakt kommt über das nordrhein-westfälische Aussteigerprogramm Spurwechsel, das beim NRW-Innenministerium angesiedelt ist. Ich stehe jetzt vor dem Gebäude, ein unscheinbares Hochhaus aus Glas und Stahl am Kirchplatz in der Düsseldorfer Innenstadt.
Hallo.
Am Empfang erhalte ich einen Tagesausweis aus Plastik.
Ja, dann fahren wir mal hoch, wir sind heute im Konferenzsaal.
Ein Mitarbeiter der Pressestelle nimmt mich mit in den 5. Stock, zu einem schmucklosen Besprechungsraum mit langer Fensterfront und einem großen, langen Tisch.
Hallo,
schönen Tag, Vivien Leue.
Ja, schön, dass das klappt. Ich mach das mal nah ran, weil dann ist der Ton einfach besser. Ich weiß, dass ich sie anonymisiere sozusagen.
Die Stimme des Aussteigers darf ich senden, aber seinen richtigen Namen nicht. Daniel soll er heißen.
Sie sind ja in der rechten Szene gewesen.
Richtig.
Wie kam das denn damals?
Gut, da muss ich ein bisschen vorweggreifen und ein bisschen früher anfangen. Also ich bin nicht aufgewacht und war der rechtsradikale Überdeutsche. Ich bin total gut bürgerlich groß geworden. Habe eine, ja, aus meiner Sicht würde ich sagen, gute Kindheit genossen in einem auch betuchteren Elternhaus.
In der Jugend wurde es schwierig. Probleme in der Schule, kein Gehör bei den Eltern. Daniel rutschte ab in den Extremismus, wurde ein Neonazi. Typischer Skinhead, wie er sich selbst beschreibt. Bomberjacke, weiß geschnürte Springerstiefel.
Man bewegt sich irgendwann ja nur noch in einer Welt, die komplett aus rechten Menschen, rechter Kleidung, rechter Musik, rechten Gedankengut, aus nichts anderem mehr besteht. Ja? Also man baut irgendwie wie so eine Burg und lässt auch niemanden mehr rein.
Daniel ist mittelgroß, breites Kreuz, kräftige Oberarme voller Tattoos. Die verbotenen Symbole wurden überstochen, sagt er, so als sei das ganz normal. Sein Lächeln wirkt offen, aufrichtig. Tatsächlich ist mir Daniel sympathisch. Bedrohlich wirkt er nicht, nicht mehr.
Und das war dann so mit 16 Jahren, wo ich sage, okay, da war ich zu 100% überzeugt und vollkommen drin und da gab es auch nichts mehr dran zu rütteln, bis ich dann, ja, 23 war.
Heute ist Daniel Mitte 30. Damals, vor mehr als 10 Jahren, ist er ausgestiegen aus der Neonazi-Szene, aus der Kameradschaft und den rechtsextremen Kreisen, die sein Leben ausmachten. Er erzählt seine Geschichte auch, weil sie exemplarisch ist für so viele Biografien im Extremismus. Kurz vor seinem Ausstieg eröffnete ihm seine Freundin, dass er Vater wird.
Diese Benachrichtigung, die hat bei mir dann irgendwie am Ende doch den Riss in der Fassade so groß werden lassen, dass die Mauer eingebrochen ist, wo ich gesagt habe, okay, du hast jetzt so viel erlebt, du hast so viel gesehen, du hast unglaublich vielen Menschen wehgetan. Ich hatte ja auch einige Gerichtsverhandlungen, bin oft verurteilt worden, ganz knapp an der Haftstrafe vorbei, Landfriedensbruch begangen, schwere Körperverletzung, schwere Raube. Und die Benachrichtigung, dass ich Vater werde, die hat bei mir den Schalter umgelegt, wo ich gesagt habe, und jetzt musst du was ändern.
Nur wie? Daniel versuchte es über einen sogenannten stillen Ausstieg. Er zog mit seiner Freundin in ein anderes Viertel, ein paar Straßen weiter. Sie änderten ihre Handynummern, gingen nicht mehr zu Treffen der Gruppe.
Ich habe gedacht, naja, so schlimm kann es nicht werden. Ne, aber das habe ich halt ein bisschen unterschätzt einfach.
Die ehemaligen Kameraden suchten Daniel auf, bedrängten ihn. Aussteiger werden in der Szene als Verräter gesehen.
Ich war jemand, der viel wusste. Ich habe viele Sachen mitbekommen, die geplant wurden. Ich habe viele Sachen selber mitgeplant. Ich war bei vielen Gewalttaten bei, die nie verhandelt wurden. Und das waren natürlich alles potenzielle Gefahren für die Leute, die auf einmal nicht mehr das Gefühl hatten, man kann den lenken oder man hat den im Griff.
Daniel erzählt ruhig und klar, schaut aber auch immer wieder nachdenklich auf den Tisch, knetet seine Hände, während er spricht. Er habe versucht, seinen ehemaligen Kameraden klarzumachen, dass er sie nicht verraten werde, dass er einfach nur raus will. Ein normales Leben leben, ohne Gewalt und Straftaten, ohne Hass und Hetze. Es war vergeblich. Als sein neugeborenes Kind nur knapp einem Anschlag mit einem Böller entging, war Daniel klar, ich brauche Hilfe.
Wir haben uns dann Hilfe gesucht, wie man überhaupt, ja, professionell aussteigen kann. Und so bin ich dann halt auf das Programm vom Innenministerium aufmerksam geworden.
Das Programm Spurwechsel, ein Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten des Landes Nordrhein-Westfalen. Zwei Mitarbeiterinnen des Programms sitzen mit uns im Raum.
Mein Name ist Anja Gerres. Ich bin seit 2017 beim Aussteigerprogramm Spurwechsel. Ich bin von Hause aus Sozialpädagogin.
Mein Name ist Silke Wolf. Ich bin ursprünglich Polizeibeamtin.
Auch die beiden Frauen arbeiten lieber anonym. Ihre Namen nennen sie. Fotos oder weitergehende Informationen sind tabu. Denn nicht nur die Aussteiger und Aussteigerinnen, auch die Mitarbeitenden der Aussteigerprogramme können Ziel von Racheakten sein. In unserem kleinen Kreis, hier in dem geschlossenen Besprechungsraum des Innenministeriums, ist das Gespräch aber offen und zugewandt. Anja Gerres erzählt viel, lacht und gestikuliert, beugt sich nach vorne, wenn sie erklärt. Silke Wolf bleibt eher ruhig, aber durchweg aufmerksam. Beide achten darauf, dass Daniel nicht zu viel von sich preisgibt, in welchem Beruf er heute arbeitet, wo er wohnt oder seine Freizeit verbringt. Seit 2001 haben allein in NRW mehr als 200 Menschen mit Hilfe des Programms Spurwechsel ein neues Leben begonnen, erzählt Anja Gerres stolz.
Wir sind 2015 als erstes staatliches Aussteigerprogramm in der Bundesrepublik evaluiert worden, mit dem Ergebnis, dass wir eine mehr als 90-prozentige Erfolgsquote haben, was nachhaltige Ausstiege angeht.
Spurwechsel ist eines von etwa 10 staatlichen Aussteigerprogrammen, die in den Bundesländern entweder beim Innen-, Sozial- oder Justizministerium oder dem jeweiligen Landeskriminalamt oder Verfassungsschutz angesiedelt sind. Außerdem unterhält das Bundesamt für Verfassungsschutz ein eigenes Aussteigerprogramm. Und es gibt auch vereinzelt Aussteigerprogramme für den Linksextremismus. LEFT heißt es in Nordrhein-Westfalen. Daneben bestehen ähnlich viele zivilgesellschaftliche Initiativen. Die wohl bekannteste heißt EXIT. Nach ihrer Gründung im Jahr 2000 initiierte der damalige Bundesinnenminister Otto Schily von der SPD die staatlichen Programme. So entstand auch Spurwechsel.
Was Kernaufgabe ist, es geht darum, Leute tatsächlich wieder in die Gesellschaft zurückzuholen.
Ohne professionelle Hilfe sei das unheimlich schwer, sagt Sozialarbeiterin Anja Gerres.
Der Ausstieg, und das machen sich die wenigsten Leute klar, was das tatsächlich beinhaltet, ist, dass man sein gesamtes Leben neu organisieren und überdenken muss. Das heißt, Kontaktabbruch möglicherweise zu sämtlichen Freunden und Bekannten, die man hat. Möglicherweise Umzug in eine fremde Stadt. Ich kann die Klamotten nicht mehr anziehen, die ich angezogen habe. Ich kann die Musik nicht mehr hören, die ich mir angehört habe. Ich kann mich nicht mit den Internetseiten beschäftigen, mit denen ich mich dauerhaft beschäftigt habe. Ich bin ja vollkommen verloren. Da geht es auch um ein Stück weit, sich selber neu zu erfinden. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger, langwieriger Prozess und der ist auch nicht immer stringent.
Silke Wolf, die ehemalige Polizeibeamtin, nickt zustimmend. Es sei viel Geduld gefragt. Von beiden Seiten, sagt sie.
Also dieses in die Gesellschaft zurückkommen ist mitunter unglaublich schwierig.
Wenn man merkt, dass man auf einmal sein gesamtes Weltbild aufgibt, komplett alleine dasteht, keine Freunde mehr hat, keine Familie vielleicht mehr hat, weil man sich von allen abgewandt hat. Also Familie auch im Sinne von die Brüderlichkeit, die man vorher gelebt hat, das ist alles weg.
Ein begleiteter Ausstieg dauert 2 bis 4 Jahre, manchmal länger. Zu Beginn gilt es, Vertrauen aufzubauen, beiderseits.
Natürlich war am Anfang die Scheu, sich an ein staatliches Organ zu wenden, bei mir recht groß. Ich kannte den Staatsschutz, der uns verfolgt hat, ne? Und ich hatte einfach echt irgendwie auch Angst, dass man ausgehorcht wird, dass man ausgefragt wird, aber das war halt nicht so. Also es wurde erstmal geguckt, okay, was können wir machen, wie kommen die aus der Situation raus und was wären die nächsten Schritte und eigentlich habe ich irgendwann angefangen, von mir aus zu erzählen.
Die Beraterinnen zeigen neue Wege auf, andere Lebensentwürfe. Zugleich bieten die Programme auch praktische Hilfe. Bei der Suche nach einer neuen Wohnung, einem Kindergartenplatz oder Jobwechsel oder auch dabei, Tätowierungen zu entfernen oder Sozialkompetenz zu trainieren.
Ein Riesenteam dahinter, also wir haben Psychologen, Psychotherapeuten, Antiaggressivitätstrainer.
Außerdem wird die akute Gefahrenlage analysiert, um zum Beispiel zu entscheiden, wie weit die Aussteiger wegziehen müssen, um in Sicherheit zu sein, ob möglicherweise sogar ein Namenswechsel nötig sei. Eine Art Demokratieschule finde nicht statt oder nur am Rande, sagt Anja Gerres. Denn eigentlich gehe es beim Extremismus häufig um viel mehr als Ideologie.
Wenn man diese ganzen Pamphlete, die da so im Kopf sind, wenn man die einfach mal so beiseite schiebt und sagt so, ja, alles klar, weiß ich jetzt Bescheid, deine Einstellung hast du erklärt, aber wer bist du eigentlich? Lass uns mal dahin gucken, das würde mich interessieren, da bin ich neugierig und dann gucken wir mal. Und dann stellt derjenige oder diejenige auch sehr schnell fest, naja, außer viel heiße Luft ist eigentlich ganz, also ich habe ganz wenig geschafft in meinem Leben. Ich hatte schlechte Startvoraussetzungen und eigentlich bin ich nie so richtig angekommen, aber ich würde doch so gerne. So, und dann können wir loslegen mit der eigentlichen Arbeit.
Zurück im Tagungshotel in Düsseldorf. Die erste Workshop-Runde zu Themen wie digitaler Faschismus oder der Reichsbürger-Ideologie ist gerade zu Ende gegangen. Im Flur vor den Tagungsräumen brummen und zischen die Kaffeemaschinen. Hier treffe ich Christian Pfeil. Er leitet das Programm Distance Ausstieg Rechts. Das gemeinnützige Projekt wird unter anderem vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert, sowie vom niedersächsischen Justizministerium.
Wir sind das zivilgesellschaftliche Aussteigerprogramm für Niedersachsen.
Christian Pfeil trägt enge Jeans zu dunklem Shirt. Er wirkt trainiert, die dunklen Haare hat er nach hinten gegelt. Wir gehen hinaus in den Innenhof des Hotels. Weiße Steinbeete zwischen grünen Kübelpflanzen. Daneben dunkelbraune Korbmöbel. Wir setzen uns. Christian Pfeil zieht seinen dunklen Mantel an. Die Luft ist noch kühl an diesem Tag Ende Februar, aber die Frische tut gut. Worin besteht eigentlich der größte Unterschied zwischen zivilgesellschaftlichen und staatlichen Ausstiegsprogrammen?
Die Unterschiede sind im Zugang, also gerade für die KlientInnen, weil wir als zivilgesellschaftliches Aussteigerprogramm höchstwahrscheinlich einen etwas niedrigschwelligeren Zugang haben, aber natürlich auch einige Sachen nicht leisten können, die behördliche Aussteigerprogramme leisten können. Also weil wir sind nicht in Sicherheitsstrukturen eingebunden, beispielsweise. Also wir können nicht Leute in Zeugenschutz bringen oder ähnliches. Da müssen wir dann mit den Programmen zusammenarbeiten, was wir auch tun.
Wie blickt er auf die aktuelle Lage, auf den Rechtsextremismus im Jahr 2024? Christian Pfeil überlegt lange, bevor er antwortet. Er wägt seine Worte ab.
Die sozialen Medien spielen mittlerweile eine ganz entscheidende Rolle. Sowohl bei Rekrutierung als auch bei Radikalisierung. Aber ich würde mich dagegen verwehren zu sagen, nur die sozialen Medien sind schuld. Das macht uns das Ganze, glaube ich, zu einfach. Also niemand wird über den alleinigen Konsum von Internetinhalten zum beinharten Rechtsextremisten, zur beinharten Rechtsextremistin. Das funktioniert so meines Erachtens nicht. Rechtsextremismus 2024, ja, die Zahlen der Gewalttaten gehen hoch. Wir haben, das ist hier auf der Tagung ja auch jetzt gerade in den Vorträgen ganz deutlich geworden, wir haben ein verändertes gesellschaftliches Klima. Rechtsextremismus ist akzeptabler geworden oder wird vielleicht gar nicht als das erkannt, was er ist.
Zur Tagung in Düsseldorf ist auch Alexandra Mehnert aus Jena angereist. Die junge Frau kommt von der Bundesarbeitsgemeinschaft Ausstieg zum Einstieg und erzählt, dass Programme wie das von Christian Pfeil regelmäßig um ihre Zukunft bangen. Sie werden meist nur projektbezogen finanziert und müssen sich fast jedes Jahr um neue Gelder bewerben.
Zivilgesellschaftliche Ausstiegsberatungen sind unterfinanziert und sind vor allem auch immer noch nicht in allen Bundesländern vertreten. Wir als Dachverband setzen uns dafür ein, dass die Interessen auch nach außen an PolitikerInnen weitergetragen werden, sahen uns aber aktuell aufgrund der Haushaltssperre sozusagen auch dazu veranlasst, unsere Arbeit einzustellen, was ein großes Problem ist.
Das heißt, Sie mussten Menschen entlassen oder wie war das?
Genau so war das und das ist natürlich ein Schicksal, was nicht nur uns als Dachverband ereilt hat, sondern viele weitere zivilgesellschaftliche Träger. Und es ist vor allem ein Problem, was medial viel zu wenig diskutiert wurde.
Die Tagungsteilnehmer, die bei Alexandra Mehnert stehen, nicken. Viele hier haben solche Geschichten zu erzählen, ob Präventionsarbeit oder Deradikalisierung. Gute Ansätze scheiterten zu häufig am Geld, finden sie.
Ausstiegsberatungen sind ähnlich wie auch Suchtberatungen oder Sektenberatungen vorzuhalten. Denn wann immer Menschen sich dazu entschließen, ihr Leben ändern zu wollen, muss es Fachkräfte geben, die sie auf diesem Weg begleiten. Es ist ein langer Weg, der vor allem nur professionalisiert und begleitet, auch zu einem erfolgsversprechenden Ende findet, nämlich dem Ausstieg. Und die wenigsten schaffen das ohne professionelle Begleitung.
Im nüchternen Besprechungsraum des nordrhein-westfälischen Innenministeriums, an dem langen, hellen Tisch auf grauem Boden und vor weißen Wänden, erinnert sich Aussteiger Daniel an seinen Einstieg in die Szene, an Konflikte in der Schule. Seinen Eltern habe er nichts davon erzählen wollen. Der Vater sei viel weg gewesen, die Mutter mit den zwei Geschwistern beschäftigt. Anschluss suchte der damals 14-Jährige bei einer Gruppe junger Männer.
Die haben mich fasziniert, weil die noch brutaler und brachialer wirkten.
Ein Kumpel nahm ihn mit zu einer Feier der Gruppe.
Ich bin so herzlich empfangen worden, als hätte ich schon immer dazugehört. Ich wurde einfach mit offenen Armen empfangen und habe eine super gute Zeit da gehabt. Obwohl die natürlich bis zum Hals tätowiert waren, die Finger waren tätowiert. Viele hatten eine Glatze, eine eindeutige T-Shirts an, mit einem Deutschlandaufdruck in Sütterlin geschrieben, im Reichsadler darüber.
Dass Alkohol und Gewalt auch zur Gruppe gehörten, störte Daniel nur kurz.
Ja, das hat dann irgendwann angefangen, Spaß zu machen. Das ist das Gefährliche, weil es ein unglaublich mächtiges Gefühl war, mal selber auszuteilen und sich über andere zu stellen. Und dann wurde mir halt auch erzählt, dass das ja bei uns genetisch bedingt wäre, ne? Dass wir generell über so einigen anderen stehen würden. Und dann fing es an, so langsam politisch zu werden.
Daniels ruhige Art zu reden, selbst jetzt noch, nach 2 Stunden, steht nun in starkem Kontrast zu den Bildern, die er im Kopf erzeugt. Massenschlägereien, blutende Opfer am Boden, Glatzköpfe, die in den Straßen seiner kleinen Stadt für Ruhe und Ordnung sorgen wollten. Daniel wurde damals auch äußerlich unverkennbar zum Neonazi. Er organisierte Demonstrationen mit, verteilte Flugblätter, baute eine Kameradschaft mit auf. Er hat vielen Menschen Leid zugefügt. Trotzdem müsse die Gesellschaft beim Weg raus aus extremistischen Szenen mitmachen, unterstützen, sagen die Ausstiegsberaterinnen Anja Gerres und Silke Wolf.
Wir haben tatsächlich auch mit Leuten zu tun, die, man einfach sagen muss, die sind tatsächlich schon faktisch aus der Szene raus. Die haben sich distanziert, die haben das alles mit sich selbst aufgearbeitet, aber die Vergangenheit holt sie immer wieder ein. Indem sie durch irgendwelche Sachen geoutet werden, ne, wenn Anrufe kommen, wissen sie eigentlich, wer bei euch arbeitet, wer bei ihnen arbeitet.
Also das ist oftmals ein Punkt, dass wir von Arbeitgebern zum Beispiel hören, ja, einen Mörder hätte ich eingestellt, aber einen Neonazi nicht.
Anja Gerres schüttelt den Kopf.
Die Gesellschaft muss auch verzeihen können und auch aufnehmen wollen.
Daniel hat den Ausstieg geschafft. Er lebt mit seiner Familie mittlerweile ein sogenanntes normales Leben, fernab der alten Kreise.
Ich betrachte das jetzt rückblickend, alles schwarz-weiß, trist. Es gab nur Gut und Böse. Ja, es gab den Feind und es gab uns. So, und das war jetzt auf einmal eine ganz andere Welt, die sich mir erschlossen hat. Und das Schönste war einfach dieses Gefühl, was ich dann in mir hatte, du musst nicht mehr hassen.